Gottes beschäftigen oder anders, wie wir nützliche und geeignete Jünger und Nachfolger von Jesus Christus werden können. Darüber sagt uns der Psalm 100 auch etwas in einem ganz kleinen Satz. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Wir sollen also Gott erkennen. Wie können wir das? Dazu brauchen wir die Bibel, das Wort Gottes. Der Psalm 100 fordert uns auf, Gott allein als den Herrn unseres Lebens und als den Herrn unserer Gemeinde anzuerkennen. Erkennen. Das ist mehr als nur Wissen. Wisst ihr, ich habe viele Christen erlebt, die unheimlich viel über Gott wissen. Sie haben so viel in der Bibel gelesen, manche haben sie sogar sorgfältig studiert, können eine ganze Menge Bibelworte auswendig dahersagen. Und wenn wir sie fragen würden, was weißt du über Gott? Dann könnten sie reichlich Sätze aus dem Alten oder Neuen Testament zitieren und wiedergeben. Aber ist ein großes Wissen über Gott schon ein Erkennen und Anerkennen? Ich glaube, da gibt es doch einen Unterschied. Erkennen, das hat meines Erachtens nämlich mit einer Erfahrung zu tun. Also nicht nur etwas von einer Person wissen, sondern sie auch tatsächlich erfahren und erleben. Ich kann viel über einen Menschen wissen, auch wenn ich ihn nicht persönlich kenne. Zum Beispiel kann ich Bücher lesen oder im Internet googeln und mir Wissen über Leute aus der Geschichte aneignen. Aber erst, wenn ich sie persönlich kennengelernt habe, wenn ich sie erlebt habe, wie sie sind, dann habe ich sie richtig erkannt. Ich spüre, wie sie denken, fühlen und in ihrem Wesen wirklich sind. Sonst glaube ich nur irgendwelchen Berichten, die meistens andere über sie geschrieben haben, aus ihrer subjektiven Sicht. Hier aber geht es nun um die eigene Erfahrung mit Gott. Und diese finde ich durch die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und je mehr ich mit Jesus verbunden bin, desto mehr wächst meine Erkenntnis über Gott. Das ist mir heute wichtig, euch zu sagen. Nicht das Wissen über Gott zählt, sondern die Erfahrung mit ihm. Nun, diese Erfahrung wächst, je länger wir Christen sind. Das ist so wie in unserer menschlichen Entwicklung. Den kleinen Kindern müssen wir eher ein Wissen über Gott beibringen. Den ganz Kleinen lesen wir Geschichten aus der Bibel vor oder wir erzählen sie ihnen über die Menschen im Alten Testament, über Jesus und das, was die ersten Christen erlebt haben. Wir sind gerade dabei, als Kindermitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu lernen, wie wir den Kindern spannend und lebendig biblische Geschichten erzählen können. Als Eltern, Onkel und Tanten lesen wir Geschichten vor und die Kinder hören uns zu. Und Stück für Stück erfahren sie mehr über Gott und Jesus. Wenn wir als Menschen schon früh in einer christlichen Gemeinde aufwachsen, wird unser Wissen über Gott ständig wachsen. Als Erwachsene hören wir das Wort Gottes in den Bibelstunden und in den Predigten im Gottesdienst. Und wir lesen selbst die Bibel. Zu Hause vielleicht jeden Tag nach einem bestimmten Plan, bis wir, wenn wir diszipliniert dranbleiben, sogar die ganze Bibel einmal durchgelesen haben. Dann kann uns keiner mehr etwas bezüglich des Wissens über Gott beibringen. Nun, es gibt auch manche Erwachsene, die noch wenig über Gott und Jesus wissen. Wir wohnten ja 13 Jahre lang im Osten unserer Republik. in Sachsen-Anhalt und in Sachsen. Die Menschen dort waren von uns hier im Westen durch die Mauer getrennt und lebten in einem sozialistischen System, wo man vom Christentum nicht viel hielt. Es gab nur wenige kleine Gemeinden, die tapfer an Gott glaubten. Aber die meisten Leute dort hatten von Gott keine Ahnung. Sie wussten nichts von Jesus. So haben wir etliche Leute kennengelernt, denen wir erst ein Wissen über Gott beibringen mussten. Wir trafen uns in Hauskreisen und lasen zusammen die Bibel, damit sie erst einmal aus der Bibel Gott kennenlernen konnten. Und wenn sie dann lange genug dran geblieben sind, ist auch ihr Verständnis gewachsen und sie machten dann auch selbst Erfahrungen mit Gott. Wenn sie sich für das Leben mit Jesus öffneten und sich bekehrt haben, waren sie erst so wie die kleinen Kinder. Am Anfang ihres christlichen Glaubens stand das Wissen. Und dann sind sie gewachsen, haben Gott immer mehr auch persönlich kennengelernt und erlebt. Sie haben immer mehr verstanden, wie Gott ist, wie er zu uns spricht, wie er uns führt, wie er Gebete erhört, wie er uns hilft, unser Leben zu meistern. Es ist also ganz wichtig, dass wir nicht nur Gelehrte sind, sondern Nachfolger von Jesus. Dass wir in seinen Fußspuren gehen, hinter ihm her. Und das tun, was er uns gesagt hat und von uns will. Dann geht uns das so richtig rein in unser Leben. Dann wird der Glaube an Jesus so fest in unser Herz und Leben eingepflanzt. Ich fand in diesem Zusammenhang noch eine interessante Beobachtung aus der Kommunikationswissenschaft. Da hat man nämlich herausgefunden, dass das Hören allein ziemlich wenig in unserem Leben bewirkt. Also wenn wir etwas hören, eine Information im Fernsehen oder auch eine lange Predigt, werden wir nur 20% davon behalten und uns später daran erinnern. Alles andere werden wir in der Regel wieder vergessen. Wenn wir etwas hören und dabei aber auch etwas sehen, zum Beispiel Bilder oder Präsentationen auf der Leinwand oder Filme, dann behalten wir schon 30%, schon mehr als 20%. Ne? Wenn wir dazu noch die Gedanken wiederholen, also immer wieder uns damit beschäftigen und sie uns in Erinnerung holen, dann behalten wir schon 70% dieser Information. Aber dann kommt's. Wenn wir diese Dinge auch noch selbst erfahren, bleiben diese Dinge zu etwa 90% in unserem Leben. Das ist die höchste Quote der Erinnerung. Sollte ich vielleicht meine Predigten etwas umstellen, damit ihr mehr behaltet? Wenn ihr also die Predigt am Sonntagmorgen nur hört, werdet ihr das meiste wieder in den nächsten Tagen vergessen haben. Es ist schon gut, wenn ihr dann nochmal im Internet die Predigt anhört, ja, und euch in Erinnerung ruft. Aber das Beste wird sein, wenn ihr das Wort Gottes in eurem Leben erfahrt. Dann bleibt das meiste in euch, 90%. Nun, diese Beobachtung haben Psychologen gemacht. Jesus aber hat das schon zu seiner Zeit vor 2000 Jahren gewusst und seinen Jüngern eingetrichtert. In Matthäus 7, Vers 24 bis 27 sagt er beim Abschluss seiner Bergpredigt: Wer diese meine Worte hört und tut, der wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört und tut sie nicht, der wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Darauf also kommt es Jesus an. Das Wort Gottes, das er uns gesagt hat und als der lebendige Sohn Gottes sagt, auch zu tun. Es nicht nur zu hören, es nicht nur im Kopf zu wissen, sondern auch zu tun im Leben und die Kraft dieses Wortes Gottes zu erfahren. Das bedeutet Jüngerschaft. Jesus will uns zu seinen Jüngern machen, die ihm in seinem Wesen, in seinen Gedanken und Gefühlen und in seinen Taten immer ähnlicher werden. Wenn wir zu Jesus kommen und uns bekehren und dann taufen lassen, dann beginnt dieser Prozess des Wachstums. Dann ist der Heilige Geist in uns und er verwandelt uns ständig, bis wir mündige, erwachsene Christen und Christinnen sind. Als Gemeinde sind wir nun dazu berufen, Menschen zu Jüngern zu machen. Wir sprechen oft davon, dass wir dazu bestimmt sind, gottesferne Leute zu Christen zu machen. Sie also mit dem Evangelium zu erreichen, ihnen von Jesus zu erzählen, ihnen dabei zu helfen, sich zu bekehren. Und dann lassen viele Gemeinden sie im Stich. Sie überlassen sie ihrem Schicksal und sagen, die sind jetzt selber verantwortlich, wie sie im Glauben vorankommen. Aber das hat Jesus nie gesagt. Er beauftragt die Gemeinde, macht sie zu meinen Jüngern, indem ihr sie darunter unterweist, was ich euch gesagt habe. Ein guter Lehrer in der Schule ist nicht einer, der nur Wissen vermittelt, sondern der den Schülern auch zeigt, wie das dann geht, wie man das macht, als Vorbild, an dem sich die Schüler dann orientieren können, der ihnen zeigt, wie sie ihr Wissen anwenden können, wie sie reif und erwachsen werden, wie sie die Dinge, die sie gelernt haben, praktisch umsetzen. Es gibt nun einige Bereiche, in denen sich die geistliche Reife eines Christen entwickeln sollte. In meiner ersten Gemeinde als Pastor damals in Oberbayern habe ich mich mal ein Jahr mit einem jungen Mann zu einem Jüngerschaftskurs getroffen. Ich glaube, wir kamen jede Woche für eine oder anderthalb Stunden zusammen. Wir haben viel gelernt, wir haben viele geistliche Übungen gemacht, wir haben miteinander ausgetauscht, wie man betet, wie man Zeugnis gibt von Jesus, wie man in der Gemeinde dient oder auch wie man Andachten und sogar Predigten ausarbeitet und hält. Dazu auch jede Woche Bibelverse auswendig gelernt und wiederholt. Es war ein sehr anspruchsvolles Programm. Aber wir waren motiviert und wir sind dran geblieben. Sepp hat mich immer wieder kontrolliert und ich ihn. Und ich glaube, jeder von uns hat am Schluss des Kurses eine Anstecknadel bekommen. Ich muss sie doch noch mal finden. Ich habe sie gesucht jetzt im Vorfeld, ich habe sie nicht gefunden. Und vielleicht ein Zertifikat so als Belohnung. Das war toll. Und wir sind da richtig als Christen zusammengewachsen. Und wir haben in der Zweierschaft, das war auch toll, wir sind als Brüder in Christus zusammengewachsen. Es gab 5 Wachstumsbereiche, in denen wir gewachsen sind. Einmal erstens die Persönlichkeit. Es ging um uns als Person, um unseren Charakter, unsere Gefühle, unser Verhalten. Wer sind wir? Wie fühlen wir? Wie verhalten wir uns? Wir wollen lernen, uns so einen Lebensstil wie Jesus anzueignen. Wir wissen natürlich alle, wir werden niemals an Jesus heranreichen. Wir werden nie so werden wie Jesus. Nie so tadellos und perfekt, das ist ja klar. Aber wir sollen uns doch verändern. Wir können besser werden. Wir müssen nicht uns mit dem Status quo abfinden. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Der Heilige Geist will unseren Charakter, unsere Gewohnheiten verändern und umgestalten. Er will etwas Gutes in uns wachsen lassen, aus uns liebevolle und freundliche Menschen machen, fröhliche Leute, Menschen, die im anderen mit Frieden leben, die nicht ständig zornig werden, wenn ihnen etwas nicht passt, die geduldig und gütig sind, die stark sind im Glauben, wenn die Stürme des Lebens sie überfallen, die nachsichtig sind mit anderen, die Schuld auf sich geladen haben und auch diszipliniert ihr Leben meistern. Das Ziel der Veränderung unserer Persönlichkeit ist, dass andere Menschen in uns Jesus erkennen. Wenn sie uns anschauen, dass sie dann sagen, wow, was für ein Mensch. Der ist ja so toll. Der strahlt etwas aus von dem, was man an Jesus erkennen kann. Der zweite Bereich, wo wir gewachsen sind, war das Bibelstudium. Die Bibel ist Grundlage unseres Glaubens und Lebens. Wir brauchen sie, habe ich vorhin gesagt, damit wir Gottes Wesen kennenlernen können. Wir entdecken in ihr viele Geschichten und Erfahrungen von Leuten, die mit Gott unterwegs waren, was sie alles mit Gott erlebt haben, wie sie geglaubt, wie sie Gott vertraut haben, auch wie sie Fehler gemacht haben, die wir nicht machen sollten. Wir lernen aus der Bibel, wie Gott sich offenbart, wie er zu uns spricht. Das alles hilft uns heute, fest und klar und authentisch Gott zu folgen. Und deshalb ist es gut, regelmäßig die Bibel zu lesen. Ich hoffe, ihr habt alle zu Hause eine Bibel, die ihr immer gerne zur Hand nehmt und lest. Ich habe euch meine Lieblingsbibel mitgebracht. Sie ist schon fast 50 Jahre alt. Ich habe sie damals als Teenager geschenkt bekommen. Heute ist sie schon ziemlich abgenutzt. Ja, ich glaube, man kann das hier sogar schon rausnehmen. Viele Eselsohren dran, viele unterstrichene Sachen, Notizen am Rand, Löcher in den Seiten. Ich kann sie auf der Kanzel, möchte ich, und kann sie nicht mehr benutzen. Ne? Eher zu Hause. Trotzdem, es ist meine Lieblingsbibel. Denn sie hat mich über die ganze lange Zeit begleitet, durch mein Leben. Und so rate ich euch dringend, lest die Bibel. Und dann, wenn ihr etwas erkannt habt, dann tut das auch. Lieber kleine Portionen, die man tut, als lange Portionen, die man dann wieder vergisst. Macht euch das zur Gewohnheit, übt die Dinge ein, die Jesus euch zeigt. Der dritte Wachstumsbereich ist das Gebet. Manche glauben ja vielleicht, beten kann doch jeder, braucht man doch nicht zu lernen. Ich glaube das nicht. Es gibt so viele Arten, wie wir beten können. Und so viele Gebete stehen in der Bibel, die uns dabei helfen können, das zu lernen. Schaut mal in die Psalmen, 150 Stück, das beste Gebets- und Liederbuch der Bibel im Wort Gottes. Es zeigt uns eine so große Vielfalt, wie wir zu Gott kommen können, wie wir Gott loben können, wie wir zu ihm beten können, wenn es uns schlecht geht, wie wir gezielt und erwartungsvoll Fürbitte für andere Leute machen können, auch wie wir auf Gott hören können. Alles gehört zum Gebet und noch viel mehr. Das Gebet öffnet uns die Schätze Gottes. So hat der englische Baptistenprediger Charles Haddon Spurgeon mal gesagt. Das Gebet öffnet uns die Schätze Gottes. Es ist wichtig zu beten und nicht nur dann, wenn es uns mies geht. Es ist ein Mittel, ein Instrument, um unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen und daran sollten wir als Christen alle interessiert sein. Der vierte Wachstumsbereich sind Beziehungen. Gott hat uns mit anderen Christen in eine Gemeinschaft gestellt und Gemeinschaft heißt im Neuen Testament Koinonia, das bedeutet Anteil geben und Anteil nehmen. Oder anders, ich gebe etwas von mir preis und empfange etwas von anderen. Ich sage, wie es mir geht und höre, wie es anderen geht. Ich sage, dies und das habe ich erlebt und jemand anders erzählt mir, was er oder sie erfahren hat. Das ist Gemeinschaft. In der Bibel wird das wunderbar beschrieben bei Paulus im 1. Korinther 12. Wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn irgendein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Wenn also jemand traurig oder krank ist, dann fühlen alle anderen in der Gemeinschaft mit ihm. Sie leiden mit. Und wenn jemand etwas Gutes erlebt und sich freut, dann freuen sich alle anderen mit. Das passiert immer dann, wenn Christen und Christinnen sich treffen. Meistens in kleinen Gruppen, in Hauskreisen oder Bibelgesprächsgruppen, in Gebetszellen, in Gesprächen mit einem Seelsorger oder einer Seelsorgerin, bei Besuchen zu Hause. Wenn andere Christen dabei sind, dann erfahren wir Ermutigung und auch mal Korrektur. Wir beten mit anderen zusammen. Wir hören, wenn Gott zu uns redet und gehen gestärkt wieder nach Hause. Ich habe das oft schon in meinem Dienst erfahren. Da war ich müde und kaputt. Und dann dachte ich, ja, da musst du noch zu dem Kreis hingehen, abends noch. Aber dann bin ich ja trotzdem hingegangen. Und die Gemeinschaft hat mich wieder aufgebaut, erfrischt und froh gemacht. Manchmal erlebe ich auch, zum Beispiel in einem Bibelgespräch, auch das wir hier haben, oder bei einem Besuch, wenn jemand irgendetwas äußert, etwas Wichtiges sagt, auf das ich gar nicht selber gekommen bin. Das ist wunderbar, wenn wir uns in der Gemeinschaft gegenseitig beschenken, ergänzen, voranbringen im Glauben. Die Gemeinschaft tut so gut. Und der fünfte Bereich im Wachstum als Jünger ist der Dienst. Naja, über das Dienen habe ich euch ja letztes Mal schon was gesagt, muss ich jetzt nicht wiederholen. Hier geht es nur einfach darum, dass wir mit den Gaben, die Gott uns geschenkt hat, ihm und seiner Gemeinde dienen. Und deshalb ist es zunächst wichtig, dass du weißt, welche Gaben du hast. Ob du vielleicht ein praktischer Mensch bist, einer, der handwerklich begabt ist, ob du ein pädagogischer Mensch bist, jemand, der gut lehren und unterweisen kann, oder ein mitfühlender und barmherziger Mensch bist, der sehr gerne diakonisch tätig ist und helfen will, oder ein guter Musiker oder Organisator. Vielleicht kannst du auch besondere Dinge tun, hast einen starken Glauben und durch dich sind sogar mal Wunder passiert oder Kranke geheilt worden. Vielleicht kommen dir gute Gedanken aus deinem Bibelstudium oder du fühlst intuitiv, wie es einem anderen geht. Bist ein guter Seelsorger? Oder bist ein stiller Diener und Helfer, der nicht vorne auf der Bühne steht, aber im Hintergrund still etwas für Gott tut? Ich kannte in einer Gemeinde einen Mann, den hat man nie vorne auf der Bühne gesehen. Er war ein stiller, ruhiger Typ. Zur damaligen Zeit hatten wir als Gemeinde einen alten VW-Bus, ein Gemeindeauto. Den hat der Waldemar jeden Sonntag gefahren, um Gemeindeglieder aus der Stadt zum Gottesdienst abzuholen. Er ist vor dem Gottesdienst 30 Kilometer gefahren und nach dem Gottesdienst auch nochmal 30 Kilometer. Und hat 6 bis 8 Leute transportiert, ohne dass die anderen das gemerkt haben groß. Er hat einen so wertvollen Dienst für Gott getan und wurde für viele so zu einem Segensträger Gottes. Also du bist wichtig und wertvoll, was immer du auch für Gott tust. Er kann und will dich gebrauchen. Und das kannst du lernen, da kannst du noch besser werden. Wo ist also dein Platz in der Gemeinde? Was kannst du für ihn tun? Wo können wir dir als Gemeindeleitung helfen, diesen Platz zu finden? Was willst du mal ausprobieren? Mir ist es, und jetzt komme ich zum Schluss, einfach wichtig zu sagen, dass wir uns in allen diesen Wachstumsbereichen öffnen müssen, dazu zu lernen. Wir wollen lernen, eine Persönlichkeit zu werden, die Jesus abbildet. Ebenso werden, dass andere gottesferne Leute Jesus in uns erkennen. Und wir wollen gute, liebevolle Menschen werden. Wir wollen Gottes Wort immer besser kennenlernen und dann auch tun, denn Wissen allein nützt nichts. Und Erfahrungen mit Gott machen wir nur, wenn wir erkannt haben, an wen wir da glauben. Wir wollen erwartungsvoll und voller Vertrauen lernen, zu Gott zu beten. Im Gespräch mit ihm wächst unsere Beziehung. Wir wollen die Gemeinschaft mit anderen Christen vertiefen, indem wir Anteil geben und Anteil nehmen und so als Gemeinde, als Gemeinschaft stark werden. Und wir wollen mit unseren geistlichen Gaben da Jesus dienen und seine Gemeinde aufbauen und so Gott verehren. Wichtig dabei ist, höre dabei immer auf Gott. Er spricht zu dir in der Bibel und macht dir klar, was du tun sollst. Amen. Starke Wurzeln schlägt. Ja, ich bitte mal das Ehepaar Röder zu mir nach vorne.
Links und rechts von dir.
Ja, gehen wir dahin. In unserer Gemeinde haben wir heute nämlich ein besonderes Jubiläum. Anfang Dezember und Ende Januar hatten nämlich Antje und Michael ihren 45. Hochzeitstag. Könnt ihr klatschen, wenn ihr wollt. So, also, ich weiß ja nicht, ihr beiden, ob ihr das Datum eurer standesamtlichen oder eurer kirchlichen Hochzeit genommen habt als Hochzeitstag.